Heimspiel Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendl die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Mittwoch, der 31. Januar 2018 und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und meinen Gast kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem Gespräch zum Hinspiel aus dem letzten Jahr, nämlich den Gerald, bei Twitter zu finden unter @gobo7793. Moin Gerald.
Servus.
Ja, Gerald, du warst wie gesagt schon mal bei uns, aber ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Stell dich doch bitte nochmal in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum der 1. FC Heidenheim?
Ja, ich bin Gerald. Ich komme aus der Nähe von Heidenheim. Und als sie da immer erfolgreicher wurden, war es natürlich ganz klar, dass man da, wenn man aus der Region kommt, natürlich irgendwann mal mit dem FC Heidenheim in Berührung kommt. Und da ist auch komplett egal, wenn man da woanders hingeht, wenn man da ein bisschen mit dabei ist, auch ein bisschen Einblick in die Fanszene hat, dass man dann auch, wenn man studiert, wie ich jetzt, weil ich studiere jetzt zum Beispiel in Augsburg und bin da trotzdem immer nur voll mit meinem Verein dabei, weil ich fahre jetzt zu jedem Heimspiel und...
Okay, bist du deinem Verein treu geblieben, trotz der räumlichen Distanz, okay. Ja, wenn wir so ein bisschen auf die bisherige Saison schauen, dann sieht's ja für unsere beiden Vereine relativ ähnlich aus, ne? Also ihr steht auf Platz 11 nach den 20 Spieltagen mit einem Torverhältnis von -6. Und 26 Punkten und wir stehen einen Platz darüber mit nur einem Punkt mehr und unser Torverhältnis ist noch so ein bisschen schlechter als eures. Ja, es ist so ein am kommenden Samstag ein Duell auf Augenhöhe so ein bisschen, zumindest was die Tabelle angeht.
Ja, vor allem bei uns lief ja die Hinrunde, beziehungsweise das komplette Jahr 2017, ich sag mal, relativ scheiße. Ja. Muss man so sagen, weil da lief halt kaum etwas zusammen. Mir fällt da jetzt spontan der Sieg gegen Würzburg und gegen Aue ein. Es gab noch ein paar andere Siege auch noch, aber abgesehen jetzt von den 4, 5, 6 Siegen, weiß nicht auswendig, wie viele das exakt waren, aber es lief einfach nicht gut. Da lief gar nichts mehr und entsprechend war ja auch der komplette Saisonstart, abgesehen von dem Sieg gegen Aue, ja mit 5 Niederlagen komplett in die Hose ging, war ja wirklich so, dass Frank Schmidt ja im September durchaus nicht unumstritten war dann.
Ja, da wollte ich so ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe mal geguckt, so also zwischen dem 4. und 14. Spieltag wart ihr nie besser als Platz 15 und standet davon 7 Spieltage auf dem Relegationsplatz. Also da hätten manch andere Vereine wahrscheinlich schon die Reißleine gezogen, aber ihr habt an Frank Schmidt festgehalten.
Ja, ich habe es beim Hinspiel ja auch schon gesagt, Frank Schmidt wird Trainer bleiben, weil er hat in Heidenheim so einen Stand, den findest du sonst nirgendwo im Profifußball. Nicht, auch bei anderen Trainern wie Lieberknecht, da war es jetzt auch so. Der ist ja nach dem Spiel gegen Aue in Tränen ausgebrochen, weil es ja anscheinend sein letztes entscheidendes Spiel gewesen wäre, wenn er verloren hätte. Und sowas gibt's halt dann hier nicht, weil hier hält man halt wirklich dann fest, weil Frank Schmidt und Holger Sandwald, unser Geschäftsführer, die zwei haben das halt gemeinsam so aufgebaut, muss man so sagen. Und deswegen wird Sandwald da einen Dreck tun und Frank Schmidt einfach nur wegen Erfolgslosigkeit rauswerfen.
Ja, zumal ja so zumindest die letzten 5 Spiele gar nicht so schlecht aussahen, so im Durchschnitt. Also zumindest was die Ergebnisse angeht. Da gab es am 16. Spieltag ein 3:2 zu Hause gegen Kaiserslautern. Dann eine Auswärtsniederlage in Fürth. Dann habe ich hier stehen, dass es ein Unentschieden gegen Aue war. Du hast eben von einem Sieg gesprochen, aber ich habe hier ein 1:1 stehen.
Ich meine nur das Hinspiel damals. Also, es ist auch Anfang.
Ach so, stimmt. Wir haben ja schon die Rückrunde angefangen vor dem Jahr. Du hast recht.
Ja.
Genau. Und dann ein 2:0 Heimsieg gegen Braunschweig und zuletzt ein sehr umkämpftes, zumindest wenn man das so ein bisschen mitverfolgt hat, ein 3:3 beim MSV Duisburg. Was schon ein bisschen spektakulär war. Irgendwie, da ist zwischendurch auch der Torwart von Duisburg runtergeflogen und sowas. Also da war schon Brisanz drin zuletzt bei euch.
Ja, aber das 3:3 war am Ende, also wie ich finde, durchaus verdient, weil wenn du in der ersten Hälfte mit 3:1 in Führung liegst, der einzige Gegentor ein Elfmeter ist, der, muss man auch sagen, gerechtfertigt war, und dann in der ersten Hälfte das klar bessere Team bist, in einem Spiel, das von beiden Mannschaften im Endeffekt nicht gut war.
Ja.
Aber wenn du in der zweiten Hälfte dann so einbrichst, praktisch dich nur noch hinten reinstellst, ja, dann kein Wunder, dass am Schluss nur ein Unentschieden rauskommt.
Ja, aber da habt ihr so ein bisschen hergeschenkt, meinst du?
Ja, weil es ging halt, die erste Hälfte, das war ein richtig gutes Spiel. Das heißt, es ging wirklich schön nach vorne, schöne Offensivszenen. Auch die eine Parade kurz vor dem 3 zu 1 von Kevin Müller, die war top. Und dann halt in der zweiten Hälfte hat man davon gar nichts mehr gesehen.
Woran machst du das fest, dass die Mannschaft da so ein bisschen nach hinten raus eingeknickt ist oder sich nicht mehr nach vorne getraut hat?
Schwer zu sagen. Einerseits liegt es auch daran, dass Duisburg natürlich entsprechend besser geworden ist nach der Hälfte, nach der Pause. Und andererseits kam auch irgendwie kein Offensivakzent mehr. Tim Göhlert kam ja eh rein. Ich glaube,
Okay.
für Arne Feig. Durch diese Auswechslung halt dann hinten nichts mehr wirklich zustande kam, dass es dann nach vorne ging. Sondern irgendwie ist man hinten die ganze Zeit festgesessen, nicht mehr nach vorne gekommen. Wenn es mal irgendwie nach vorne kam, sah es absolut nicht gut aus.
Also konnte selbst ein Marc Schnatterer da nichts mehr dran ändern,
Auch ein Marc Schnatterer kann nicht alles machen. Ich meine,
ja?
das hat man. Marc Schnatterer, der macht bei uns alle oder fast alle Ecken, der macht fast alle Freistöße, der macht fast alle Elfmeter.
Ja.
Wenn du da ein Spieler hast, der fast alles macht. Ich habe da jetzt auch erst letztens wieder eine Parallele zur Drittliga-Zeit noch gezogen. Denn da war es nämlich auch so, da hat auch Schnatterer alle Standards gemacht, bis auf die Aufstiegssaison. Da kam dann jemand, der auch die Standards übernommen hat. Und dann lief es entsprechend auch gut, weil er entlastet wurde, weil. Klar, Schnatterer ist einer der besten Zweitligaspieler. Muss man so sagen. Seit wir aufgestiegen sind, ist Schnatterer in der Liste immer ganz vorne. Aber auch er kann halt auch nicht alleine alles machen.
Ja. Na, immerhin hat er euch ja bisher schon mit 7 Toren dazu verholfen, dass ihr zumindest jetzt im Mittelfeld der Tabelle steht. Das sah ja auch schon mal schlechter aus, wie gesagt.
Ja, das ist jetzt vor allem dem Sieg gegen Braunschweig. Unserem ersten Sieg gegen Braunschweig wohlgemerkt zu verdanken. Weil da, die Tabelle ist gerade so eng, mit ein, zwei Siegen bist du gleich mal 10 Plätze weit oben, wenn du
Ja.
unten noch Anschluss hast. Weil, wie viele Punkte sind es? 10 Punkte vielleicht zwischen den zwei Relegationsplätzen? Also ist es nicht viel.
Nee, absolut nicht. Das ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Das haben wir ja am Sonntag auch gemerkt. Hätten wir gegen Darmstadt gewonnen, wären wir auch bis auf 5 Punkte an Platz 3 rangekommen. Also da ist wirklich alles sehr dicht beieinander. Ich gucke jetzt gerade mal parallel. Also aktuell hat der 16. Darmstadt 22 Punkte, wobei die noch ein Spiel offen haben. Und Ingolstadt auf Platz 6 hat 29, also liegen 7 Punkte zwischen Platz 6 und 16. Nur mal so als Beispiel. Das ist wirklich
Krass.
alles sehr dicht beieinander. Und dann gerade so das Mittelfeld um Platz 9 bis 12 auf jeden Fall. Da sind nur 2 Punkte zwischen. Und dann auch 13, 14, 15 haben jeweils 23 Punkte. Das ist alles, wie du schon sagst, da kann man mit einem Sieg oder 2 Siegen in Folge vielleicht auch mal sehr schnell sehr große Sprünge machen in der Tabelle. Von daher ist wahrscheinlich da bis zum Schluss alles noch ziemlich offen.
Ja, die nächste Zeit wird es auf jeden Fall noch sehr eng sein, weil es nimmt sich jeder gegenseitige Punkte weg. Und das muss man halt im Moment ausnutzen, weil bei uns war offiziell das Ziel Klassenerhalt. Inoffiziell wurde schon letzte Saison davon gesprochen, dass diese Saison der Aufstieg so einfach wie nie sein wird. Also inoffiziell schaut man schon Richtung Aufstieg. Auch diese Saison war ursprünglich inoffiziell intern bestimmt irgendwo die Vorgabe, um den Aufstieg mitzuspielen. Wäre da immer noch möglich, wenn man mal anschaut, wie eng es dazugeht.
Ja, wenn man sich jetzt ein bisschen zusammenreißt und vielleicht wirklich mal eine Siegesserie startet, kann man da ganz schnell unter den Top 5 zumindest mitmischen. Also ganz vorne die Spitze hat sich ja jetzt schon so ein bisschen definiert. Ich weiß nicht, Kiel schwächelt zwar momentan so ein bisschen. Die haben ja jetzt auch eine ganze Reihe an Spielen in Folge nicht gewonnen. Muss man mal sehen, ob die noch durchhalten oder ob die auch irgendwann durchgereicht werden.
Bei Kiel, da habe ich auch, nachdem ich auch gesehen habe, die gewinnen Spiele am laufenden Band, habe ich auch gesagt. Spätestens in der Rückrunde wird das vorbei sein. Da werden die nicht mehr oben mitspielen, sondern eher wird er Richtung Tabellenmittelfeld gehen. Ich habe denen schon vor einem halben Jahr nicht zugetraut, dass sie das nicht komplett durchhalten.
Ja, schauen wir mal, was für ein Schicksal die ereilt. Aber um Kiel soll es jetzt gerade gar nicht gehen, sondern um euch. Thema Winterpause. Ihr habt euch mit 2 Mann verstärkt, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das eher so Backup-Transfers sind oder ob die wirklich eine tragende Rolle bei euch übernehmen sollen. Das ist einmal Maurice Multaub, der vom FC Ingolstadt kommt, 21 Jahre alt, zentrales Mittelfeld. Und Oliver Steurer, 22, Innenverteidiger von der zweiten vom BVB.
Gut, der Steurer, der hat ja gegen Braunschweig schon gespielt, nachdem Witzek da rot gefährdet ausgewechselt wurde nach der 30. Minute oder so. Und er hat da ein doch recht cooles Spiel gemacht. Also der hat schon gezeigt, was er kann. Deswegen haben auch im Umfeld viele gehofft, oder einige gehofft zumindest, dass er auch gegen Duisburg wieder entsprechend zum Einsatz kommt. Kam jetzt dann, ja, eher Gegenteil war der Fall. Und der Mulderhaupt, der ist ja deswegen gekommen, weil er Ben Halloran nach Japan gewechselt ist.
Ja, das hätte ich auch noch thematisiert kurz, ja. Also ist er quasi ein 1:1 Ersatz für ihn, so ungefähr.
So kann man so ansehen, dass der als Ersatz ist. Nachdem Halloran, der hatte, glaube ich, irgendwie familiäre Probleme, deswegen war der über Weihnachten und unter anderem deswegen in Australien und ist danach halt Japan gegangen und er ist ein bisschen näher an der Heimat halt dann.
Ich wollte gerade sagen, Australien, Japan, das ist ja ein bisschen näher zumindest als von Europa aus gesehen. Genau, aber sonst ist im Winter bei euch nichts passiert.
Nichts Großartiges.
Wo wart ihr im Trainingslager?
In Spanien, wie hieß denn das jetzt? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Okay, habt ihr da irgendwelche signifikanten Testspiele gemacht, die irgendwie auffällig gewesen wären?
So wirklich auffällige Testspiele nicht, weil so gegen Austria-Lustenau war unter anderem ein Testspiel, das war allerdings schon nach dem Trainingslager. Ansonsten, ich glaube, gegen niederländischen Erstligisten war, glaube ich, auch noch ein Testspiel, aber so wirklich Auffälligkeiten gab es dann.
Ja, also ist bei uns ähnlich. Wir haben gegen Wolfsburg getestet und gegen irgendeinen chinesischen Verein im Trainingslager. Und dann jetzt zuletzt nochmal, kurz bevor es losging, zu Hause gegen Bochum. Ja, also war mehr so ein bisschen so, einer unserer Innenverteidiger, Ziereis, ist zurückgekommen im Testspiel gegen Bochum. Das war für mich so das Auffälligste halt im ganzen Spiel, das so sonst herrlich unspektakulär war. Ja, Testspiele halt, ne? Also
Ja.
kann man Sachen reinlesen, muss man aber auch nicht.
Ja, vor allem Testspiele. In aller Regel kann man da nicht viel interpretieren. Daher verfolge ich auch die Testspiele nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Testspiele, das sind wirklich, was bei uns halt so wirklich auffällig ist, wenn man sich mal die Torschützenliste anschaut in den Testspielen und wer dann später wirklich zum Einsatz kommt. Das ist irgendwie ganz komisch, weil die bei Testspielen gut sind, vor allem in der Offensive, gute Torschütze, die kommen dann später bei den Pflichtspielen nicht wirklich zum Einsatz. Das ist bei uns ganz komisch.
Weiß man nicht, was da der Trainer sich bei denkt. Wahrscheinlich wird er schon irgendeinen Gedanken dabei haben.
Man weiß es nicht, was für ein Gedanke das ist. Also ich komme da oft mit welchen in Kontakt, wo sich das Gleiche fragen. Wie kann das zustande kommen? Was ist da? Unsere These, unsere wahrscheinlichste These ist jetzt so weit, dass er einfach seine Lieblinge hat, beziehungsweise ja, ist nicht mehr nur eine These, ist inzwischen teilweise auch bei einigen Leuten auch wirklich bestätigt, sozusagen, dass er halt lieber seine Lieblinge spielt, weil anders lässt sich zum Beispiel Wittek, dass Wittek jedes Mal oder fast jedes Mal in der Startelf ist, kaum erklären. Weil Wittek in letzter Zeit hat eher schlechte Spiele gemacht oder auch eher Aktionen gebracht, die uns nicht wirklich weitergeholfen haben.
Ja, weiß ich nicht. Also das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er bewusst an einer relativ klar definierten Startelf festhält, um einfach eine gewisse Konstanz zu schaffen. Um da jetzt nicht noch jemand eine Unbekannte reinzuschmeißen, wo er nicht weiß, wie der in dem bestehenden Gefüge funktioniert.
Da ist ja wieder der Punkt dagegen, eben wenn dann die Backup-Spieler reinkommen, dann sind sie top. Dann spielen die in der Regel immer ein richtig gutes Spiel. Also meistens zumindest.
Ja
Und
gut,
dann stellt sich halt jedes Mal die Frage, warum kommt der beim nächsten Spiel nicht wieder in die Startelf rein? Direkt. Wenn der beim letzten Spiel ein gutes Spiel gemacht hat, dann sollte man ihn zumindest so weit belohnen, dass er einen Startelf-Einsatz bekommt.
Ja, das ist bei uns so ein bisschen mit der Personalie Jan-Marc Schneider, einer von den U23 Nachwüchsen, der jetzt auch einen Profivertrag bekommen hat, auch Stürmer ist. Und ich sag mal so, unsere nominellen Stürmer bisher sind ja jetzt nicht gerade durch viele Tore aufgefallen. Von daher wird er zum Beispiel auch öfters mal gefordert, dass er öfters von Anfang an spielt oder mehr Einsatzzeit bekommt. Das wäre so der Erste, der mir da auf unserer Seite einfiele.
Ja, was mir jetzt auch als gutes Beispiel in der Hinsicht einfällt, Wiedemann, das war ein Stürmer, der kam vor 3, 4 Jahren aus Unterhaching. Damals, ich glaube, mit 19 oder so kam er und ist die ganze Zeit nur auf der Bank gewesen. Wenn er allerdings mal ein Spiel gemacht hat, dann hat er wirklich top abgeliefert seine Leistung. Es hat zwar nicht immer zu einem Tor gereicht, beziehungsweise selten zu einem Tor gereicht, aber das, was er gemacht hat, hat trotzdem sehr gut ausgesehen. Aber er bekam halt so wenig Einsatzzeit, dass man nicht wirklich sagen kann, er hat keine Tore geschossen, weil er hatte kaum irgendwie Gelegenheiten dazu, da 5000 Torschüsse abzuliefern. Sondern er bekam halt kaum Einsatzzeiten und Ich habe da schon vor 2 Jahren gesagt, wenn er keine Einsatzzeiten bekommt, dann soll er woanders hingehen. Aber der war trotzdem Ewigkeiten dann bei uns. Also letztlich ist er wieder zurück nach Unterhain gegangen.
Ja, da wäre vielleicht irgendwie die Variante gewesen, dass man ihn irgendwie verleiht, vielleicht für ein halbes Jahr oder eine Saison.
Das wäre eine Variante gewesen, aber das wollten die, glaube ich. Das wurde zum Teil auch wirklich ausgeschlossen.
Ja, wir werden leider nicht gefragt, ne, wenn es um solche Entscheidungen geht. Da könnten wir vielleicht manchmal besser mit Rat und Tat zur Seite stehen, zumindest gefühlt, als dass die Entscheidungsträger könnten. Gut, wenn wir jetzt so langsam Richtung Samstag schauen. Wir spielen bei euch in Heidenheim, wo wir bisher noch nie gewonnen haben. Es gab bisher 7 Aufeinandertreffen, es gab auch noch nie ein Unentschieden. Also es ging immer siegreich für eine der beiden Seiten aus, wo ihr momentan mit 4-3 führt, was die Siegesstatistik angeht. Ja, genau. Und zumindest aus eurem Kader fehlt nur Arne Falk gelb gesperrt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Soweit ich weiß, ja.
Der Rest ist fit und könnte theoretisch auflaufen am Samstag.
Theoretisch, ja.
Wenn nicht der Trainer immer nur die gleichen aufstellen würde.
So in etwa.
Okay. Ja, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben immer noch unsere Langzeitverletzten, wobei die jetzt so langsam, wie gesagt, Ziereis ist jetzt langsam wieder da. Miyaichi hat jetzt auch schon so individuelles Training, der ist langsam auf dem Weg zurück. Aber Buchmann und Hornschuh fallen halt weiterhin aus. Muss man mal sehen, wer da... Sobich konnte zuletzt auch nicht spielen, da hat jetzt aber auch wieder individuell trainiert. Weiß man noch nicht so genau, wer da bei uns letztendlich am Samstag auf dem Platz stehen wird. Da haben wir, wie so oft, das hat uns ja auch schon in so mancher Saison so ein bisschen das Genick gebrochen, dass wir einfach so eine irrsinnige Verletztenrate hatten. Müssen wir mal schauen, wer da bei uns letztendlich dann am Samstag da ist und fit ist und spielen kann.
Ja, aber da haben wir bisher, oder meist sehr oft bisher Glück gehabt, dass wir relativ wenige Verletzungen haben. Das war halt allerdings jetzt 2017 unter anderem ein Problem, weil Kevin Kraus, unser Abwehrchef und wirklich wichtigste Stütze in der Abwehr, vor allem auch letzte Saison, die ist halt wegen Kreuzbandriss ausgefallen. Und der kämpft sich jetzt erst so langsam wieder. Also ich glaube, er ist seit Ende November hat er sein erstes Spiel wieder gemacht. Der ist aber auch noch nicht so wirklich auf voller Höhe wie früher. Also der wird noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate, wenn nicht sogar bis Sommer komplett noch brauchen, bis er wieder voll auf der Höhe ist.
Ja, das sind halt so die richtig langfristigen Sachen, ne? Die richtig lange dauern, bis sie mal irgendwie wieder so funktionieren, wie es mal vorher war, wenn überhaupt. Das ist immer ärgerlich, sowas. Was glaubst du denn, was sehen wir für ein Spiel am Samstag und wie geht's aus?
Da schwer zu sagen. Gegen Braunschweig war das Spiel halbwegs gut, das komplette Spiel über. Mhm. Es gab natürlich immer noch viele Kritikpunkte, die jetzt auch nicht alle von mir geteilt werden. Aber gegen Duisburg war es immer schlecht. Also von beiden Mannschaften aber auch. Und es wäre jetzt möglich, dass man ein schlechtes, aber auch ein gutes Spiel sehen. Das lässt sich schwer sagen.
Ja.
Das lässt sich nur sagen, durch das, dass vielleicht unsere Abwehr so langsam wieder reinkommt. Wenn vielleicht Steurer spielt als neuer Innenverteidiger. Neben Kraus vielleicht. Oder auch Beermann mal wieder spielt. Beermann ist auch so ein Innenverteidiger bei uns, der auch von vielen durchaus gelobt wird. Und viele früher immer gesagt haben, Beermann und Kraus sollten spielen, anstatt Kraus und Wittig in der Innenverteidigung. Weil der kann schon auch was. Also da ist schon noch ordentlich was drin. Je nachdem, wie das Training diese Woche verläuft, je nachdem, was für eine taktische Marschroute, kann es durchaus sein, dass wir dann wirklich eine Abwehrschlacht sehen, vielleicht auch. Zumindest mal auf unserer Seite.
Okay, und wenn ich dich jetzt dann nach dem Ergebnis frage, was würdest du dann tippen?
Durch das, dass eben die Abwehr gerne mal für ein Bock gut ist, vor allem wenn auch mal Wittek im Spiel ist. Und durch das dann Feig auch fehlt, weil Feig ist auch eine sehr wichtige Stütze, vor allem auch wenn es nach vorne geht. Weil Feig ist auch so ein Linksverteidiger, der durchaus mal nach vorne geht und mal eine Torvorlage gibt oder vielleicht auch ein Tor macht. Da ist er schon mal gut. Dass er fehlt, das ist natürlich durchaus eine kleine Schwächung. Daher gehe ich mal stark davon aus, dass es auf jeden Fall auf beiden Seiten klingeln wird.
Okay, aber klingelt es auf der einen Seite öfters als auf der anderen, oder?
Also ich gehe mal davon aus, 2-1 für Heidenheim, denke ich jetzt im Moment mal. Würde ich jetzt mal so sagen.
Okay, also bist du trotz allem noch optimistisch, dass ihr weiterhin...
Im Moment ja.
Dass ihr weiterhin die Punkte bei euch behaltet, in alter Tradition. Ja, ich bin, ja, pessimistisch ist zu viel, aber ich bin auch nicht so optimistisch, dass wir da das erste Mal 3 Punkte entführen. Ich habe mich auf ein 1-1 eingeschossen. Wie du schon sagst, wahrscheinlich kommen beide Seiten jeweils auf der jeweils anderen Seite mal durch. Und dann entführen wir zumindest mal einen Punkt bei euch. Das wäre ja schon mal mehr, als wir sonst wieder mit nach Hause bringen. Schauen wir mal. Dann habe ich eigentlich nur noch eine kleine Anekdote. Ihr musstet jetzt zuletzt 8.000 € Geldstrafe bezahlen, die sich zusammensetzt aus zweimal Pyro gegen Dresden und Fürth und einmal Papierkugeln gegen Ingolstadt, wo ich schon wieder ein bisschen schmunzeln musste. Warum denn Papierkugeln jetzt so unbedingt mit einer Geldstrafe behängt werden? Aber gut. Hast du da noch ein paar Worte zu den Spielen?
Gegen Ingolstadt, das habe ich nicht angeschaut, da hatte ich keine Zeit dafür. Gegen Fürth, ja gut, Fürth ist immer so eine Wundertüte gewesen. Auch wenn die Spiele in Fürth auch nie wirklich gut waren von beiden Mannschaften. Deswegen habe ich auch irgendwann mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr nach Fürth zu fahren. Oder nicht mehr wirklich groß Bock.
Ja.
Auch wenn es nicht weit ist und ich die Spielvereinigung eigentlich schon auch ein bisschen mag,
Ja,
aber.
die sind sympathisch eigentlich. Ich habe mal irgendwann, glaube ich, als ich mit einem von denen gesprochen habe, hab ich gesagt, sie sind für mich so das Freiburg der zweiten Liga. So,
Ja,
so.
sozusagen, ja, das trifft eigentlich ganz gut. Deswegen aber, weil halt die Spiele immer Magerkost waren in Fürth, habe ich auch irgendwann mal gesagt, nee, das, nee, lieber nicht, das wird mir einfach zu nervig, da hinzufahren, wieder zurückzufahren nach so einer Magerkost. Ansonsten, die Pyro bei uns zu Hause, die ist allerdings insofern interessant, dass es ja damals noch die Streitigkeiten zwischen Fanszene und Verein gab. Und
Okay.
deswegen dann ja die Pyro sogar zu Hause gezündet wurde, obwohl das ja Pyro zu Hause ist unter Ultras sehen eigentlich ein No-Go. Weil man möchte sich ja nicht die Privilegien, die man sich hart erarbeitet hat mit der Vereinsführung, irgendwie zunichte machen.
Ja, man tut sich nur selber weh, ne? Das ist halt.
Ja, sowas ja, deswegen zündet man halt nur auswärts, weil auswärts ist eh egal. So nach dem Motto. Das ist halt, insofern war das durchaus in dem Kontext sehr interessant zu sehen. Weil ich stehe auch in der Nähe vom Fanblock, beziehungsweise direkt neben dem Fanblock sogar. Und da habe ich mir dann auch gedacht, als ich gesehen habe, dass sie zündeln, das hat mich auch erst überrascht. Aber so wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, war das durchaus auch geplant so, dass da ein bisschen auch gegenüber Vereinsführung da mal ein bisschen was entsprechend mal gezeigt wird, dass man wirklich mal,
Bisschen Stunk macht.
ja.
Okay. Naja, gut, und sind 8.000 €, ja klar, zahlt man nicht gerne, aber es ist jetzt auch noch verhältnismäßig günstig, wenn man so sich andere Geldstrafen anguckt, die dann ganz schon in den fünfstelligen Bereich gehen.
Ja, Frankfurt jetzt letztens Jahr 75.000 € unter anderem wegen Riesenpyroshow bei uns beim DFB-Pokalspiel.
Ja gut, die haben natürlich auch noch einen ganz anderen finanziellen Hintergrund als jetzt ihr zum Beispiel.
Ja, das ist
Das
auf jeden Fall, aber
wird ja auch noch mal ein bisschen daran gemessen, was der Verein überhaupt in der Lage wäre zu zahlen. Man will ja auch keinen durch so eine Geldstrafe in die Insolvenz treiben.
ja, aber das ist im Kontext von Nürnberg immer ganz interessant zu sehen, wie die Geldstrafen da sind, weil Nürnberg ist ja chronisch pleite.
Ja, ich kenne jetzt die Messlatte nicht oder welchen Spiegel die da anlegen, um solche Strafen festzulegen.
Das ist zum Teil eh Willkür, muss
Ob
man so sagen.
die da pro Papierkugel zählen oder keine Ahnung. Weiß man nicht. Nee, das war so das Einzige, was mir, weil sonst ist halt, man hört so wenig von euch, ne? Das ist halt, ihr schwimmt so mit. Gut, jetzt diese Saison ging's bei euch erstmal so ein bisschen holprig los. Viel unten drin gewesen. Aber
Da
sonst,
hofft.
ihr fallt jetzt nicht gerade durch viele Schlagzeilen auf.
Nee, das nicht, aber man muss auch sagen, das Medieninteresse für den Heidenheim. Man liest halt immer wieder mal was von der Heidenheimer Zeitung, aber das war es dann auch schon groß. Weil außerhalb von Heidenheim besteht da eigentlich kaum Medieninteresse. Aber auch wenn man andere Vereine wie Sandhausen anschaut, da
Ja,
hört
klar,
man auch
das
nie
wäre das
was.
nächste Beispiel, ja,
Das sind die
klar.
ganzen kleinen Vereine, wo vergleichsweise wenig Fans haben, wo man halt kaum was davon hört. Ich meine, wenn ich jetzt auch meine Bundesliga vergleiche mit Augsburg,
Ja.
da hört man, abgesehen von der Augsburg allgemein, auch kaum was. Auch natürlich, wenn irgendwie wieder Transfers im Spiel sind, bei Augsburg ist vielleicht eher. Aber bei Heidenheim, da ist halt immer so, irgendwie kriegt man halt mit aus irgendeiner regionalen Zeitung, oh, der ist gerade im Gespräch, da könnte was
Ja.
passieren, aber das war's dann auch schon.
Das heißt, du informierst dich vor allem über Internet oder wie machst du das in Augsburg aus?
Auch wirklich tatsächlich über Internet hauptsächlich, teilweise, ich habe ja Kontakte, versuche ich da irgendwie mal, oder wenn ich da mal was erfahre, das ist ja autoraus möglich. Aber sonst wirklich, ja, Internet.
Aber
Hört man halt.
du hast jetzt nicht die Heidenheimer Tageszeitung abonniert und nach Augsburg schicken lassen.
Nee, das. Nee, da. Nee, das mache ich auch bloß online.
Okay.
Da schaue ich auch bloß auf die Online-Artikel. Meine Eltern haben es halt abonniert und so greife ich halt dann drauf zu.
Ja.
Von daher, aber. Gleich von der Heidenheimer Zeitung erfährt man auch nicht so viel wie von anderen Seiten dann, weil man muss einfach schauen, dass man irgendwie Zum Beispiel der Fährmarkt ist halt eine gute Quelle, muss man sagen, wo wirklich ziemlich viel gesammelt wird ja auch und auch auf die Quellen wieder weiterverwiesen wird. Und so schaue ich halt an, so erfahre ich auch relativ viel gerne mal Richtung Transfers. Weil sehr viel hört man nicht, man hört halt wirklich von offizieller Seite auch bloß, wenn da was vollzogen ist.
Ja.
Und die Heidenheimer Zeitung fragt auch nie groß explizit nach, oh, ist es was Besonderes. Dann wird man genauer nachgefragt, aber das war's dann auch schon.
Okay. Ja, Gerald, hast du sonst noch irgendwas? Wir haben jetzt gerade schon thematisiert, dass es so viel wahrscheinlich gar nicht zu besprechen gibt noch weiter, weil eben nicht so viel bei euch passiert. Aber hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Berühmte letzte Worte.
Ja, ganz ehrlich, ich hoffe, wir sind mal auf ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass beide gute Saisonende hinkriegen. Bei St. Pauli ist man schon auch immer doch recht sympathisch gewesen. Vor allem, seit wir auch in der zweiten Liga sind. Blöd ist bloß, ich habe noch nie zu einem Spiel auf St. Pauli geschafft. Da hoffe ich mal, dass die DFL im Sommer dann das mal so terminiert, dass ich es mal hinkriege.
Ja.
Ansonsten, ja, freue ich mich auf ein schönes Spiel. Vielleicht, je nachdem, vielleicht mal eine schöne Pyroshow. Hätte ich auch nichts dagegen. Weil man muss
Solange
sagen,
ihr das
sowas
bei
sieht.
uns macht, oder ja gut, wir bei euch könnten eigentlich auch, aber weiß ich nicht, ob das momentan so,
Ja,
wie da der Tenor
das
bei
müssen
den
die
Ultras
Ultras sehen für
ist.
sich entscheiden. Müssen die Ultras
Ja.
sehen für sich entscheiden. Weil
Ja.
da kann man als gemeiner Fan. Man sieht halt plus, so als gemeiner Fan sagt man halt, entweder man ist auf Medienlinie, auf DFB-Linie und sagt, diese Idioten, oder man sagt, die sieht sehr geil aus.
Ja, da
Ja,
tendiere ich
das
auf jeden
ist.
Fall, da tendiere ich auf jeden Fall in die zweite Richtung. Es
Ja.
muss nicht immer sein, aber ich schaue es mir auf jeden Fall gerne an, das durchaus.
Ja, von daher hoffe ich einfach mal ein gutes Spiel. Auf dem Platz, neben dem Platz, dass da nichts Großartiges, keine großen Schlagzeilen kommen. Weil das ist dann auch schon mal gut.
Ja, also da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil, also ich war letztes Jahr bei euch, deshalb fahre ich auch dieses Jahr nicht, weil das kann ich mir jetzt auch nicht jedes Jahr antun, diese ja schon relativ lange Reise. Nee, und da sind auch ganz, ganz viele St. Paulianer neben Heidenheimern gemeinsam da diesen kleinen, ach, klein ist ja gar nicht mal so, aber diesen Berg runtergelaufen Richtung Stadion, weil man
Ja,
eben
das ist
oben da im Wohngebiet geparkt hat irgendwie. Also, das war alles herrlich unaufgeregt so.
ja, auch in Heidenheim sind doch relativ viele mit Sympathien auch für St. Pauli. Von daher
Ja.
ist bei St. Pauli eigentlich nie groß Stress oder sowas. Aber da gibt es Vereine, da gibt es mehr Stress.
Ja, das glaube ich. Ja gut, dann habe ich nur noch einen Hinweis in eigener Sache. Am 11. Februar sind der Mike, also der Übersteiger, und ich zu Gast bei Fell in Love with a Girl, bei dem Podcast aus Kanada. Das macht so ein kanadisches Pärchen. In unregelmäßigen Abständen besprechen sie die Spiele oder haben auch mal Gäste bei sich. Und da sind jetzt unter anderem halt dann nächstes Mal Mike und ich dabei und quatschen so ein bisschen über die aktuelle Saison und über dies und das, was die Kanadier so interessiert, weil die ja nicht so unbedingt alles mitkriegen. Sind ja auch mal eben 7000 Kilometer entfernt von uns. Genau, also wer da mal reinhören möchte, Fell in Love with a Girl Pod, findet ihr bestimmt euren Podcatcher und dann dürft ihr da so Mitte des Monats wahrscheinlich was aufploppen, wo ihr dann meine Stimme und die von Mike mal hören könnt. Gut, dann Gerald, ich danke dir für deine
Ne, wie dank.
Zeit. Es wird, wie gesagt, ich fahre nicht hin, deshalb wird es nur ein vor dem Spielgespräch geben. Und ja, kann eigentlich nur zurückgeben, dass ich mir ein schönes Spiel wünsche. Mal gucken, wie gesagt, ich würde mir erhoffen, dass wir zumindest einen Punkt bei euch entführen. Ich glaube, da könnten beide auch relativ gut mit leben. Dann würde man wahrscheinlich weiterhin so im Mittelfeld mitschwimmen. Dann, wie gesagt, Dankeschön und dir noch einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls.
Ciao.